Hallo und herzlich willkommen zu Listen to Wissen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Diesmal ist die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Astrid Sevy meine Gästin und sie spricht mit mir über politische Redeweisen und Populismus. Wie erzählen sich liberale Demokraten und Demokratinnen? Warum erzielt der Populismus der AfD so viel Reichweite in den sozialen Medien? Und was hat Ratgeberliteratur zum Umgang mit Rechtspopulisten mit dem Knigge gemein? Das hört ihr jetzt. Bei meiner heutigen Gästin muss ich ein wenig ausholen, wenn ich ihre akademische Karriere beschreibe. Sie ist seit Oktober 2023 Professorin für Politikwissenschaft, insbesondere politische Theorie an der Leuphana-Universität Lüneburg. 2022 bis 2023 war sie Vertretungsprofessorin für politische Theorie und Philosophie an der Hochschule für Politik der TU München. 2022 hatte sie zudem die Sir Peter Ustinov Gastprofessur der Stadt Wien an der Universität Wien inne und sie war auch als akademische Rätin auf Zeit am Lehrstuhl für politische Theorie des Geschwister-Scholl-Instituts für Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität München tätig. So, das musste ich ablesen, das war auf jeden Fall sehr viel. Und last but not least hat sie 2016 schon den Deutschen Studienpreis gewonnen, weshalb ich heute die Ehre habe, mit ihr zu sprechen. Und damit sage ich Hallo, Professor Dr. Astrid Sevy.
Hallo, freut mich, dass ich hier bin.
Astrid, du forschst und lehrst zu politischer Theorie, zu Populismus und demokratischer Opposition sowie politischer Kommunikation. Ich sag mal kurz und knapp gesagt, könnte man sagen, du analysierst unter anderem, wie Politiker und Politikerinnen aller Parteien reden. Und du hast gerade auch gemeinsam mit Julian Müller einen längeren Essay als Buch veröffentlicht. Dieser Essay heißt »Politische Redeweisen«. Was findest du an diesen Analysen so interessant?
Ja, das fasziniert mich schon länger, diese Frage, wie eigentlich politische Akteure sprechen, wie sie ihre Entscheidung erklären. Man müsste eigentlich auch sagen, manchmal nicht erklären oder die Erklärung verweigern. Und mich fasziniert daran, weil sich dahinter, hinter diesen einzelnen Sätzen, hinter bestimmten Phrasen, auch das, was man gemeinhin immer kritisiert als Floskeln, dahinter verbirgt sich meines Erachtens dann schon oft ein Politikverständnis und auch ein Verständnis, wie man denn Demokratie darstellt, wie Demokratie praktisch ausgeübt wird. Dem bin ich schon in meiner Doktorarbeit nachgegangen, zu fragen, wie bestimmte rhetorische Figuren, wie damals diese Figur von Alternativlosigkeit und Sachzwang, uns Aufschluss geben über das Politikverständnis der handelnden Akteure. Und insofern mache ich eigentlich nicht nur so eine ausschließliche Analyse von Sätzen im Sinne von einer Stilanalyse oder welche Frames jetzt jemand benutzt, sondern mich interessiert immer, welches Verständnis dahinter steckt. Manchmal auch die Frage, welche Ideologie, könnte man sagen, eigentlich dahinter steckt. Welches Verständnis von Staatlichkeit, welches Verständnis von Gesellschaft, vom Verhältnis von den einzelnen Bürgern zueinander in der Gesellschaft. Das alles kriegen wir heraus, wenn wir uns eigentlich über die Kommunikation der jeweiligen Akteure dem nähern.
Mhm. Du hast gerade gesagt, in deiner Doktorarbeit hast du dich schon damit beschäftigt. Wie bist du so auf dieses Feld gekommen, dass das dich interessiert hat?
Ich habe mich relativ früh mit politischer Kommunikation auseinandergesetzt. Das ging nämlich schon los mit meiner Doktorarbeit. Ich habe 2010 in Freiburg mein Studium beendet und 2010 steckten wir inmitten der Eurozonenkrise, also Staatsschuldenkrise. Eurokrise heißt ja auch, dass die südeuropäischen Länder drohten, den Euroraum zu sprengen mit ihrer Überschuldung. Und dann hat Angela Merkel mehrfach diesen berühmt gewordenen, berüchtigten Satz gesagt, es gäbe keine Alternative zu bestimmten Entscheidungen. Und dieser Satz wurde in der damaligen politischen Öffentlichkeit Deutschlands sehr skandalisiert, also kritisiert. Das könne man nicht sagen. Und Demokratie gäbe es ja immer Alternativen. Und damit werde eigentlich eine legitime politische Debatte um die getroffenen Entscheidungen abgewürgt. Von vornherein diskreditiert, verhindert. Und das hat mich interessiert. Also woher kommt dieser Satz? Wie kommt ein politischer Akteur darauf, diesen Satz zu sagen? Und mir war völlig klar durch mein Studium der Politikwissenschaft, dass jetzt Angela Merkel nicht die erste Politikerin war, die das gesagt hat, sondern ihr Amtsvorgänger Gerhard Schröder wurde ja auch verschrien als der Basta-Kanzler. Auch er hat ja schon versucht, damals, als zum Beispiel um die Agenda 2010 ging, in einer Debatte im Bundestag, auch da versucht, Kritik abzuwürgen bzw. abzumoderieren, indem er gesagt hat, Schluss jetzt. Und vor allen Dingen für diesen Satz, es gebe keine Alternative, berühmt ist eben auch Margaret Thatcher, ehemalige britische Premierministerin, die damit eben auch bestimmte politische Entscheidungen, die so gemeinhin immer als neoliberal etikettiert werden, rechtfertigt hat. Und auch bei Margaret Thatcher habe ich gedacht, ah, das ist ganz interessant. Sie versucht, diese Formulierung von Alternativlosigkeit einzusetzen zur Rechtfertigung, zur Legitimierung bestimmter politischer Entscheidungen, hinter denen auch eine bestimmte politische Ideologie steckt. Und genau da habe ich dann angefangen, in meiner Dissertation nachzuforschen. Also so eine Art Ideengeschichte dieser rhetorischen Wendung zu schreiben und immer zu schauen, wie so politische Kommunikation uns eigentlich Aufschluss gibt über die politischen Weltbilder, die Gesellschaftsbilder, die Vorstellung, wie Demokratie funktionieren soll, der Akteure, die da eigentlich sprechen. Und dieses Thema hat mich nicht nur losgelassen. Ich habe dann weitergearbeitet an der politischen Kommunikation von populistischen Parteien, populistischen Akteuren. Ich habe mir aber auch angeschaut, oder das tue ich auch immer noch, wie eigentlich demokratische, liberale Akteure sprechen. Und es geht ja eben so weit, du hast es eben erwähnt, dass ich mit meinem Kollegen und Co-Autor Julian Müller dieses Jahr noch das Buch verfasst habe, Politische Redeweisen, in dem wir uns auch nochmal genauer angeschaut haben, wie eigentlich Akteure der politischen Mitte sprechen. Und in dem Sinne nicht nur politische Akteure, also ganz klassisch irgendwelche Amtsträger oder Minister, sondern eben auch Figuren, die sich selbst einer gesellschaftlichen Mitte zurechnen, die sich selber so als Demokratinnen und Demokraten verstehen, also zum Beispiel Schauspieler oder Publizisten, Journalistinnen. Und insofern finden wir natürlich politische Kommunikation überall. Da muss man nicht immer nur irgendwie auf die Regierung oder Kabinett oder sowas schauen, sondern mich interessiert eben, wie Bürgerinnen und Bürger, aber auch eben Politiker politisch sprechen.
Da würde ich gern anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Ihr schreibt da drin unter anderem, jeder kann heute zum Sender politischer Botschaften werden, ohne dass der Einzelne auf diese neue Rolle wirklich vorbereitet wäre. Also eben auch Journalisten, Schauspielerinnen, Comedians und so weiter. Das schließt ja unter anderem auch mich ein, die als Journalistin dann wiederum Instagram vielleicht privat was postet und so. Und ihr habt da so einen schönen Begriff hinterher getroffen, den finde ich total gut. Neue kommunikative Unübersichtlichkeit. Warum will denn eigentlich jeder überhaupt zur Mitte gehören?
Also es sind jetzt gleich zwei Fragen auf einmal. Zum einen sind da so ein paar Habermas-Anspielungen drin. Also Jürgen Habermas, immer noch lebender Philosoph, Soziologe, und wahrscheinlich so ein bisschen die Koryphäe, das Gewissen der Bundesrepublik, zumindest der Westdeutschen, sprach auch mal von der neuen Unübersichtlichkeit und diese Idee, die du aufgegriffen hast, dass heute eigentlich jeder zum Sender politischer Botschaften werden könne, ohne darauf vorbereitet zu sein, ist auch ein bisschen angelehnt an eine Formulierung von Jürgen Habermas, als der jetzt kürzlich nach 60 Jahren seinen Strukturwandel der Öffentlichkeit nochmal wiedergelesen hat und nochmal neu aufgelegt hat zu einem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit und gesagt hat, was machen eigentlich soziale Medien mit unserem Verständnis und unseren Verfahren, unseren Vorstellungen von Öffentlichkeit? Und das Interessante ist, und das ist eine Pointe, die eben Habermas da formuliert, dass es auch ziemlich lange gebraucht hat, bis die Leute lesen gelernt haben. Und jetzt haben wir das interessante Phänomen, jetzt müssen wir eigentlich alle schreiben lernen. Also wir haben alle die Möglichkeit, politische Botschaften zu formulieren. Ich kann mich heute Abend hinsetzen und einen Blog schreiben. Ich kann meine eigene Website kreieren. Ich kann aber auch auf Twitter jetzt X oder auf anderen, ich kann TikTok-Videos aufnehmen und kann mich da politisch eigentlich permanent äußern. Oder Instagram, weil es viel. Also wir haben ja da ganz viele verschiedene Plattformen. Nur das Interessante ist jetzt eben, das kann jetzt eigentlich jeder Otto-Normalbürger und Bürgerin, aber das Interessante ist, die wurden ja gar nicht vorbereitet. Also niemand von uns hat vorher ein VHS-Seminar politische Kommunikation bottom-up besucht, aber wir können das jetzt theoretisch machen. Und das machen ja auch sehr viele. Wir haben Posts von Leuten, die darüber schreiben und posten und bloggen oder Videos aufnehmen, wie politisch sie zum Beispiel den Verzicht auf Plastik verstehen, dass sie keinen Müll mehr produzieren wollen oder warum ihre Form der polyamorösen Beziehungsarbeit vielleicht auch ein politisches Statement ist. Und das sind jetzt alles Phänomene, da wird man erstmal sagen, okay, was hat das jetzt mit Politik zu tun? Aber die werden ja eben politisiert und die werden zum Inhalt politischer Botschaften. Und das hat uns jetzt interessiert, den Julian Müller und mich, wir haben uns angeschaut, und eigentlich ist das aus einem Forschungsprojekt entstanden, wie sich eigentlich Subjekte, sagen wir dann oft in der politischen Theorie, wie die sich eigentlich selber politisch erzählen. Was nehmen die als Anlass für politische Selbsterzählung, Selbstpräsentation? Vielleicht kann ich dazu einen Satz sagen, weil ich gerade gesagt habe, das ist aus einem Forschungsprojekt entstanden. Julian Müller und ich sitzen in einem Forschungsprojekt, das nennen wir Repräsentation. Das hat noch so einen schicken Schrägstrich dazwischen. Teil dieses Projekts ist auch noch ein Literaturwissenschaftler, Christian Kirchmeier, der ist an der Uni Bremen. Und wir schauen uns eben an, dieses Wechselverhältnis zwischen politischer Repräsentation, also eigentlich, wie wird denn für jemanden gesprochen? Wie handeln, sprechen, kommuniziert Leute heute im Namen von jemandem? Aber wie wird eigentlich auch zu den Leuten gesprochen? Wie werden eigentlich Bürgerinnen und Bürger adressiert? Und das Interessante ist, diese Form der Ansprache ist ja auch nochmal etwas anders zu verstehen, wenn eben diese Bürgerinnen und Bürger, wie gerade gesagt, sich auch permanent alle selbst artikulieren können. Also was weiß ich, eine Politikerin, ein Politiker postet vielleicht selber ein Video. Wir kennen ja jetzt so viele von diesen Selfie-Videos, auch von amtierenden Kabinettsmitgliedern. Und darauf reagieren dann die Bürgerinnen, die posten da was darunter, die kommentieren was. Und darauf können dann wieder politische Akteure reagieren. Und das sich anzuschauen, dieses Wechselverhältnis zwischen Repräsentation und Präsentation oder Erzählungen, Darstellungen, das hat uns ziemlich interessiert. Und da ist jetzt eben auch diese Frage dieses Buchs aufgekommen. Die zweite Frage, die du aufgeworfen hast, deswegen habe ich jetzt eigentlich zwei. Warum will eigentlich jeder zur Mitte dazugehören? Also wer beschreibt sich eigentlich von uns eigentlich nicht als Mitte? Ne? Also niemand würde, oder die wenigsten würden wahrscheinlich sagen, ich bin am Rande der Gesellschaft, ich bin irgendwie marginalisiert und subaltern, es sei denn, es gehört zur politischen Selbsterzählung dazu. Aber das ist jetzt auch nichts Neues, das haben wir jetzt auch nicht erfunden oder ich nicht erfunden. In Deutschland gibt es eine große Fixierung auf diese Idee der Mitte. Das haben schon Historiker, ob jetzt sozialgeschichtlich oder mentalitätsgeschichtlich aufgezeigt, dass Deutschland so eine Neigung hat, die Mitte auch ein bisschen zu fetischisieren, also so ein bisschen überzubetonen, überzubewerten, weil man damit natürlich auch sehr schön sozioökonomische, also sprich soziale, wirtschaftliche Konflikte an den Rand drängen kann und auch gut verdrängen kann. Wenn wir alle zur Mitte dazugehören, dann ist ja auch alles super, dann ist ja auch alles in Butter. Und insofern ist diese Mitte-Orientierung nicht nur sozialpolitisch irgendwie ganz wichtig, sondern auch, was ich gerade sagte, eigentlich für das Selbstbild einer Gesellschaft ziemlich wichtig. Obwohl das ja irgendwie, wenn man jetzt sich sozioökonomische Daten anguckt, ziemlich umstritten sein könnte. Haben wir nicht doch sowas noch wie Klassen? Nein, vielleicht haben wir aber doch viele Milieus, die miteinander nicht so viel zu tun haben, die auseinandergehen. Wir haben vielleicht ganz unterschiedliche ökonomische Lagen. Könnte man über die Schere in Deutschland sprechen oder zunehmende Ungleichheit, die ist ja auch umstritten. Aber diese ganze Idee der Mitte ist schon noch mehr als so eine sozial-ökonomische Figur. Sie ist tatsächlich auch so eine Art Selbstbild, so ein Topos, also so ein wiederkehrendes Motiv von Selbstbildern. Wir wollen am liebsten auch alle Mittelschicht sein.
Total. Also das sieht man ja auch wirklich an Studien, dass Menschen, die arm sind, sich oft reicher einschätzen und Menschen, die reich sind, einkommensreich oder vermögend, dann eher sich auch noch zur Mitte zählen. Und wir haben ja auch Minister und so, die dann manchmal sagen, dass sie gar nicht reich sind, obwohl sie sehr viel Geld verdienen.
Ja, oder Oppositionspolitiker, die ein privates Flugzeug besitzen und trotzdem sagen, sie sind Mittelschicht.
Ja, ja. Wir wollen heute auch vor allem über Populismus sprechen und was dem entgegengesetzt wird von Demokratinnen und Demokraten, die sich als liberal bezeichnen. Das ist wieder so ein Begriff, den man vielleicht auch nochmal erläutern muss, was es eigentlich heißt. Deine Forschung zeigt, dass es sich lohnt, beide Seiten unter die Lupe zu nehmen. Deshalb möchte ich diese Begriffe zunächst erstmal mit dir abgrenzen. Also insbesondere diesen Begriff Populismus, den höre ich immer häufiger in Debatten. Und dann frage ich mich manchmal selbst, ob alle am Tisch, inklusive mir, den Begriff eigentlich richtig verwenden. Populismus kommt ja von dem lateinischen populus, was übersetzt das Volk bedeutet. Und Populismus ist dann wiederum eine Art Politik zu machen. Was für eine Art?
Ja, ich bin schon darüber gestolpert, dass du meintest, ob ich den richtig benutze. Jetzt bin ich ja Wissenschaftlerin und Begriffsverwendung richtig und falsch, darüber streiten wir jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten. Was ist eigentlich Populismus? Was lässt sich zu Recht oder eben vielleicht doch nicht als populistisch bezeichnen? Und es gibt da eigentlich so eine interessante Differenz, also einen interessanten Unterschied zwischen so der allgemeinen öffentlichen Debatte, was Populismus ist, und der akademischen, der wissenschaftlichen Debatte. In der Öffentlichkeit, wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern über populistische Politiker schimpfen, dann meinen die ja meistens damit Leute, die dem Volk nach dem Mund reden, also opportunistisch sind. Oder auch, das gibt es auch sehr häufig in so öffentlichen Debatten, populistisch heißt zum Beispiel für viele Leute ja auch, dass jemand über Gebühr vereinfacht, also zu so ganz simplen Lösungen neigt oder Sachen verspricht, die überhaupt nicht gehalten werden können, die nicht machbar sind, dann sagen wir sehr schnell, ach, in der Kneipe oder im Café, ja, das ist doch populistisch. Und interessanterweise, diese Formulierung finden wir ja auch im politischen Diskurs, in der politischen Debatte selbst. Also politische Akteure bezeichnen sich ja wechselseitig oft als Populisten, um den anderen auch so ein bisschen in Misskredit zu bringen. Das heißt also, erst einmal ist, glaube ich, die Lehre, es gibt diese öffentliche Debatte um Populismus und Populismus ist eigentlich ein Schimpfwort, ist eigentlich immer zur Abwertung eines anderen gedacht.
Es gibt keinen, der jetzt sagt, ich bin Populist.
Ja doch, witzigerweise gibt es ein paar, aber da kann man darüber diskutieren, warum die das denn sagen. Es gibt witzigerweise auch in Frankreich, also ausgerechnet Macron hat das mal gesagt, ne, bei dem man sagt, das ist auch ein Technokrat, hat man gesagt, also wenn Populismus was Gutes ist, weil ich Politik fürs Volk mache, ja, dann bin ich Populist. Es gibt aber auch ein paar andere, die sagen, na klar bin ich Populist. Aber das ist vielleicht so ein interessantes Randphänomen. Ich wollte noch was sagen zu der akademischen Debatte um Populismus. Die, wie immer, macht sie es ein bisschen komplizierter. Ne? Und auch wie immer in der Politikwissenschaft, in den Sozialwissenschaften streiten sich da ein paar Lager und überlegen jetzt, was meint denn jetzt Populismus? Und dann kann man sagen, es gibt diejenigen, die sagen, eher so im Sinne dieser öffentlichen Debatte, Populismus ist eine politische Strategie. Es gibt welche, die sagen, Populismus ist eigentlich sowas wie eine dünne Ideologie. Es gibt linke Populisten, rechte Populisten. Aber was den Populismus immer auszeichnet, immer kennzeichnet, immer besonders macht, ist diese starke Betonung, wir, das Volk, und die da oben, das Establishment. Und dieses Establishment, die sind irgendwie nicht integer, die sind ein bisschen korrupt, die sind moralisch vielleicht auch dekadent, die sind vor allen Dingen auch nicht mehr repräsentativ für die Gesellschaft, für das eigentliche Volk und sie reagieren auch nicht mehr auf die eigentlichen Anliegen des Volks. Und deswegen darf man immer sagen, okay, Populismus meint immer diese starke Gegenüberstellung Volk versus Establishment. Jetzt sehen wir aber schon, ne, der Rechtspopulismus sagt, es gibt nicht nur die da oben, es gibt auch die da draußen und die gehören auch nicht zu uns, dem echten Volk. Also da sieht man schon, es gibt da irgendwie nochmal so ein paar Nuancen. Linkspopulisten würden das nicht so sagen, die da draußen. Die würden sagen, alles kann irgendwie Teil eines inklusiven Volksbegriffs werden. Es geht aber gegen die korrupten Eliten da oben. Und deswegen gibt es schon so Debatten, kann dieser Begriff des Populismus wirklich denn alle Phänomene erfassen? Wird das da nicht zu breit, zu weit? Und um es noch komplizierter zu machen, gibt es dann auch noch eine Theorieströmung und eine Theorieschule in der Populismusforschung, die sagt, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Eigentlich ist Populismus eine sogenannte Diskurslogik, also eine bestimmte Art und Weise, Diskurse zu führen, aufzubauen. Und dazu gehört eben diese Anti-Establishment-Logik des Volks. Es gehört aber auch dazu, so diese Theorieströmung, dass man die Marginalisierten, die Underdogs, also die, die sonst nicht zu Wort kommen, die sonst wenig Rechte bekommen, nicht genug Gehör verliehen bekommen, dass die mal zu Wort kommen. Und insofern sagen zum Beispiel Populismusforscher, die vor allen Dingen aus Lateinamerika, aus Südamerika kommen, sagen, oh, Populismus ist was ganz Tolles, denn das schafft es ja, sich gegen die korrupten Eliten da oben zu wehren. Und da sehen wir schon, Populismus ist also in der wissenschaftlichen Debatte total umstritten. Und wenn du dann sagst, ich habe dann Sorge, ob ich den Begriff richtig verwende, ja, das kommt drauf an, auf welcher Tagung du sitzt. Also da gibt es auch welche, die sagen so und die sagen so. Aber ich würde jetzt einfach auch für unser Gespräch, wir wollen ja hier kein Hauptseminar Populismusforschung betreiben, ich würde sagen, ich glaube, man kann den Populismus so festnageln und festhalten. Es gibt immer diese starke Unterscheidung Volk versus Establishment. Und es gibt so eine Imagination, so eine Beschwörung, so eine Vorstellung von dem echten Volk. Also das echte, wahre, integre, organisch gewachsene, für Rechtspopulisten homogene Volk, bei dem wir irgendwie wissen, wer dazugehört und wer nicht. Dazu gehört. Das ist irgendwie klassisch populistisch in diesem einen akademischen Sinne.
Ja, verstehe. Was macht dann im Gegensatz dazu liberale Demokraten und Demokratinnen aus, die, ich sage jetzt mal, antipopulistisch sein wollen? Und du hast was ganz Interessantes gesagt, wie erzählen die sich selbst?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist jetzt eigentlich auch ein großes Forschungsprojekt von mir, sich anzuschauen, inwiefern der Populismus, und man muss tatsächlich sagen, in Westeuropa vornehmlich der Rechtspopulismus, also ein Populismus, der sich mit rechtem, rechtsradikalem, rechtsextremen, nationalistischem, rationalistischem Gedankengut koppelt, wie dieses Phänomen eigentlich liberale Demokratien auf die Probe stellt. Und liberale Demokratinnen und Demokraten sind ja überall gefordert, sich dazu irgendwie ins Verhältnis zu setzen, darauf zu reagieren. Man kann sagen, sie müssen die liberale Demokratie verteidigen, aber zur Verteidigung gehört auch manchmal dazu zu erklären, was das eigentlich ist, liberale Demokratie. Das muss jetzt nicht immer nur ein Frank-Walter Steinmeier bei seinen Sonntags- oder Feiertagsreden machen, sondern es müssen eigentlich alle politischen Akteure müssen vermitteln, erklären können, kommunizieren können, darstellen können, was eigentlich liberale Demokratie ausmacht. Und wenn man jetzt überlegt, was macht denn das liberale Element der Demokratie aus? Ich spreche nicht ganz ohne Hintergedanken von liberaler Demokratie und nicht nur Demokratie. Dann müssen wir uns überlegen, was ist denn dieses Liberale? Dann ist es eben das Versprechen, dass der liberale Verfassungsstaat einer ist, der sich selbst ans Recht hält, an Recht und Gesetz hält, vor dem alle Bürger vor dem Gesetz auch gleich sind und der vor allen Dingen auch die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger schützt. Und in der Ideengeschichte, in der politischen Ideengeschichte ganz wichtig, der Staat ist ein gewaltengeteilter Staat. Also wir haben eben Exekutive, sprich Regierung, Legislative, in unserem Fall Parlament und Judikative, eine unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit. Und wir wissen ja, autoritäre Populisten von rechts greifen sehr gerne Verfassungsgerichte an, weil die eben diese unparteiische liberale Instanz sind, ne? Und sagen, okay, wir müssen irgendwie die Demokratie vor ihrer Demontage retten. Und das macht das Liberale aus, dieses Freiheitsversprechen, aber auch dieses Versprechen von Rechtsstaatlichkeit. Aber wie erklärt man das jetzt eigentlich Bürgerinnen und Bürger? Vielleicht indem man ihnen erklärt, dass in der liberalen Demokratie es eigentlich allen am besten geht. Also dass das die Regierungs- und Staats- und Gesellschaftsordnung ist, in der jede und jeder zu seinem Recht kommt und vor allen Dingen auch freiheitlich leben kann. Jetzt mal unbenommen, dass natürlich unsere Autonomie eingeschränkt wird durch Gesetze oder Vorschriften, aber natürlich zum Wohle aller. Ich glaube, das ist die große Erzählung der liberalen Demokratie, ein Freiheitsversprechen zu geben und jetzt kommt das demokratische Element rein, eben auch bei einem Gleichheitsversprechen. Darüber kann man lange diskutieren, inwiefern unsere Gesellschaft denn eine ist, in der dieses Gleichheitsversprechen noch glaubwürdig ist. Aber das ist das eigentliche Versprechen der liberalen Demokratie. Und insofern kennzeichnet auch die liberale Demokratie in Abgrenzung zum Populismus, dass sie die Freiheit des Einzelnen wahrnimmt und auch verspricht und vor allen Dingen auch, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, auch so ein bisschen sonntagsredenmäßig, dass sie auch Pluralismus, also die Heterogenität des Volkes, dass völlig egal ist, woher jemand kommt, er kann halt Staatsangehöriger werden und kann dann damit dazugehören. Das reicht erstmal als Zugehörigkeitskriterium. Also einem genuin Liberalen kann das egal sein, was weiß ich, ob du exzentrisch bist, was du für Vorlieben hast, ob du in Berlin immer aus dem Berghain stolperst am Montagmorgen oder ob du am liebsten Tatort guckst. Das ist für Liberale eigentlich alles gleich viel wert. Es geht doch um die Freiheitssphären des Einzelnen. Und insofern ist das natürlich eine Gegenerzählung zu diesem ewigen moralischen Dekadenzerzählung von Rechtspopulisten.
In den letzten Jahren ist trotzdem immer mehr so ein bisschen die Rede davon, dass Menschen in Deutschland das Vertrauen in PolitikerInnen verlieren und dass sie das auch so verdrossen macht. Aber ist das wirklich dann ein neues Phänomen oder gab es das schon immer?
Ja gut, die Vertrauenskrise in demokratische Akteure, die begleitet eigentlich die Demokratie seit jeher. Also der größte Demokratiekritiker, das erzähle ich immer den Studierenden in der Vorlesung, ist der, mit dem wir eigentlich mal anfangen, ist Platon. Also schon der Beginn der Demokratie geht einher, dass Platon sagt, das kann doch gar nicht sein. Warum darf denn der Mob hier entscheiden? Ausgerechnet die verurteilen Sokrates zum Tod. Also das gehört schon immer dazu. Demokratie geht einher mit Krisendiagnosen zur Demokratie. Und wenn du jetzt fragst nach der Verdrossenheit, ja, da gibt es manchmal wirklich auch sorgenbereitende Befunde. Man muss das allerdings dann manchmal noch mal ein bisschen differenzieren. Dann geht manchmal das Vertrauen in amtierende politische Akteure, also Parteifunktionäre oder Amtsträger zurück, aber nicht in die Institutionen per se. Das heißt, das Institutionenvertrauen bleibt dann relativ stabil, aber nicht in das jeweils regierende Personal. Dann kann man es noch mal feiner sagen, dass die Leute sagen, okay, aber die Politiker, die ich gewählt habe, den vertraue ich nur nicht den anderen. Das ist also immer ganz fein zu beobachten und auch noch mal zu bewerten. Trotzdem ist das, glaube ich, schon ein großes Problem unserer Zeit. Wir haben lange darüber diskutiert in der Politikwissenschaft, wie geht man eigentlich mit dem Phänomen des Nichtwählens um. Ne? Es gibt auch welche, die sprechen hier immer von einer Zweidrittel-Demokratie. Es gibt immer so ein Drittel, das ist abgehängt, sagt man so schön. Ja, die interessieren sich nicht für Politik, die gehen auch nicht wählen. Und wenn ihnen dann irgendjemand mal ein Mikro unter die Nase hält, sagen die auch, also da wird eh nichts für mich gemacht. Es gibt auch traurigerweise empirische Untersuchungen, sehr akribisch, sehr ordentlich gemacht, die zeigen, dass die politischen Entscheidungen im Deutschen Bundestag nicht besonders förderlich sind für genau diese von Armut betroffenen Gruppen und Milieus, weil die auch gar nicht im Parlament vertreten sind. Es gibt wenig Abgeordnete, die keinen Hochschulabschluss haben. Auch da gibt es Untersuchungen. Na klar, deswegen versteht man zu einem gewissen Grad vielleicht auch in bestimmten Milieus oder in bestimmten Gruppen, in bestimmten Stadtteilen auch so eine Art politischen Verdruss, eine gewisse politische Frustration. Aber die gibt es ja auch woanders. Wir können auch über Steuerflucht nachdenken. Das könnte man ja auch als Misstrauen oder Politikverdrossenheit erzählen. Wird nur gerne nicht so skandalisiert. Ne? Man kann ja sagen, dass genauso ein sich Ausklinken aus der Demokratie, aus der Teilhabe, aus dem Mitmachen an demokratischen Prozessen. Aber interessanterweise, in den letzten Jahren sehen wir eigentlich, dass zum Beispiel wieder Parteien Zulauf haben, also dass mehr Leute wieder in Parteien eintreten. Jetzt habe ich aber die zweischneidige Botschaft auch bei der AfD, unter anderem nach diesem Skandal oder Scoop über dieses Remigrationstreffen da in Potsdam. Da sind auch viele Leute nochmal der AfD beigetreten. Also es gibt also schon sowas wie eine Politisierung. Und es gibt schon, na, ob das politisch ist, wissen wir ja nicht, das ist ja noch eine offene Frage, aber es gibt schon irgendwie so ein Interesse an Politik. Insofern ist das mit dieser Diagnose des Verdrusses auch wieder zweischneidig zu sehen.
Mhm. Also wir haben so dieses Umfragehoch der AfD, was so über der politischen Landschaft schwebt. Und auch wenn jetzt Demonstrationen waren, die dann wieder so ein paar Prozentpunkte vielleicht runtergehen lassen, ist am Ende ja immer noch einfach sehr hoher Zuspruch für die AfD da. Und die AfD ist extrem aktiv auf Social-Media-Plattformen und immer mehr wird darüber gesprochen, dass die erfolgreichsten, wenn man das so sagt, auf TikTok sind. Hast du dir das schon mal angeguckt, wie die da kommunizieren und warum das offenbar so gut funktioniert?
Ja, ich glaube, das ist der Kanal von Maximilian Krah, der da irgendwie 500.000 Follower hat. Und aber jeder TikTok-Schnitzel hat eine unglaubliche Reichweite. Die AfD war auch schon sehr erfolgreich auf Facebook. Man kann ja jetzt schon Kommunikationswissenschaftler untersuchen, dass man kann jetzt schon sehen, dass die verschiedenen Plattformen verschiedene Altersgruppen oder Kohorten bedienen. TikTok ist eigentlich eher für Jüngere, ne? Und wenn man sich das eben anschaut, man sieht ja jetzt auch gerade, dass andere Parteien, andere Akteure auch jetzt sagen, okay, wir müssen da irgendwie nachholen, wir müssen da nachsteuern, ob jetzt Markus Söder oder neuerdings die Aktentasche von Olaf Scholz. Man sieht ja auch tatsächlich, dass politische Akteure aller Parteien begriffen haben, dass politische Kommunikation mehr braucht als, keine Ahnung, Gastbeiträge in der FAZ. Das ist klar, das sind andere Kanäle und man kommt gerade an junge Wähler oder an andere Wählergruppen auch nur ran über solche Plattformen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was macht denn eigentlich jetzt dieses besondere Profil oder diesen besonderen Erfolg, also diese Reichweite von AfD-Posts, Messages und dergleichen aus, dann würde ich schon tatsächlich sagen, dass es ja oft ein Spiel ist mit Affekten, mit Wut, mit Empörung. Auch das wiederum, da kann ich auch nur auf die Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen verweisen, das zeigt sich eigentlich, dass das, was oft retweetet oder nochmal weitergeteilt, weiter gestreut wird, etwas ist, was uns irgendwie emotional anspricht. Das kennen wir auch aus der eigenen politischen Biografie, wenn wir denn eine haben. Worüber regen wir uns dann am meisten auf? Über das, worüber wir uns am meisten aufregen. Also das, was irgendwie skandalträchtig ist, was uns empört, was uns ein bisschen auf die Straße bringen würde, das ist dasjenige, was irgendwie verfängt. Und wenn man sich die Posts der AfD anguckt, wie gesagt, egal auf welchen Plattformen, dann ist es ganz oft ein Spiel mit Ressentiments, mit Empörung, mit Wut, nach dem Motto, ihr werdet betrogen, ihr werdet belogen, die da oben sind inkompetent und wir sind die Stimme des wahren, echten Volkes oder der schweigenden Mehrheit, ja auch so eine rhetorische Figur, die immer bemüht wird von Rechtspopulisten. Und das ist ja etwas, was die Leute irgendwie auf die Palme bringt. Und was sie auf die Palme bringt, das retweeten sie oder teilen sie dann. Und ich glaube, darin liegt eigentlich auch so ein bisschen das, wie soll man sagen, eklige Erfolgsrezept. Ich glaube, es waren selbst die Wahlkampfstrategen oder Kommunikationsstrategien der AfD, die gesagt haben, eigentlich müssen wir gar nichts machen. Wir müssen immer nur, wenn jemand etwas sagt, wir müssen nur reagieren. Wir müssen uns eigentlich immer nur empören. Wir müssen immer diese große Betrugserzählung bringen. Und dann funktioniert unsere Kommunikationsstrategie schon.
Ein Thema deiner Forschung ist ja auch aktuell, du nennst es so ein bisschen so, ja, diese Ratgeberliteratur, was so in Richtung geht. Wie spricht man eigentlich mit Rechtspopulisten oder mit Personen, die rechte Sachen sagen? Was analysierst du da genau?
Ja, das ist Teil meines Projekts zu diesen liberaldemokratischen Selbsterzählungen. Das sollte eigentlich mal meine Habilitation werden. Das ist so diese zweite große Qualifikationsschrift in der wissenschaftlichen Laufbahn. Die habe ich jetzt leider in Klammern noch nicht ganz fertig bekommen und jetzt bin ich eben dabei, daraus noch ein Buch zu machen. Und da ist mir was aufgefallen im Zuge dieser Arbeit an diesem Projekt, nämlich, dass wir vor ein paar Jahren, das kann man auch, eine einfache Recherche im Internet findet, da findet man das ganz schnell, gab es so einen Hype. Also jeder dritte Verlag hat irgendwie ein Buch daraus gebracht. Die ersten waren Klett Cotta mit rechten Reden von diesem Autorentrio. Und dann gab es ganz viel Literatur. Radikal höflich gab es im Oettinger Verlag. Wie spricht man eigentlich mit Rechtspopulisten? Es gab ganz viele dieser Interventionen. Es gab auch ganz viele Zeitungsartikel. Was jetzt ist, was passiert, wenn? Und diese Situation wird dann immer aufgerufen, wenn jetzt auf der Familienfeier plötzlich der Onkel gegen Ausländer wettert oder sagt, die da oben sind alle korrupt. Was macht man dann? Und der Witz ist ja, dass wir wahrscheinlich alle schon solche Situationen hatten, ne? Ob es jetzt der verrückte Onkel war oder auch mal vielleicht irgendwie eine politisch auffällige Tante oder so. Das ist ja alles unbenommen, ist auch nicht so wichtig. Aber mir ist aufgefallen, dass es da eine sehr große und expandierende Literatur gibt. Und ich habe mir diese ganzen Bücher, die ja eher populärwissenschaftlich sind, die sind jetzt nicht für mich als Uniprofessorin geschrieben, ich habe mir die mal angeguckt und zwar als Material. Ich habe mir mal angeschaut, wie wird denn dann eigentlich erzählt? Erstens, was soll man dann da machen? Und zweitens wieder, das ist ja immer mein Thema, was steckt denn eigentlich für ein Demokratieverständnis hinter? Also wenn die mir jetzt beibringen, ich als Leserin, ich lese dieses Buch und ich soll jetzt lernen, ich bekomme jetzt von der Autorin oder dem Autor beigebracht, wie ich mich dann verhalten soll, dann haben die ja bestimmte Vorstellungen dessen, was es heißt, eine gute Demokratin zu sein oder vielleicht sogar eine liberale Demokratin zu sein. Und mir ist aufgefallen, na klar, das liegt auch so ein bisschen in dieser Themenstellung, dass wir dann so eine Art Handreichung, wie so ein Knigge, wie so eine Art Verhaltenslehre an die Hand bekommen, wie ich denn eigentlich gut diskutieren kann. Welches Argument kann ich dann machen? Wie verhalte ich mich denn dann? Und es gibt so eine ganze Tradition in der Philosophie, in der Literatur, das nennen wir Moralistik, diese ganzen Verhaltenslehren. Ich habe jetzt schon gesagt, der Knigge, also mache ich jetzt einen Knicks oder nicht, wenn jetzt jemand vom Hof reinkommt, das ist ja eine ganz alte Form des Nachdenkens über soziale Umgangsformen. Und das kriegt dann nochmal so ein Revival, das kriegt dann nochmal eine neue Konjunktur, einen neuen Dreh. Und jetzt geht es eben darum, dass gute Demokraten diejenigen sind, die miteinander diskutieren können. Also werde ich jetzt angelernt als Leserin, als Leser auf dieser Familienfeier ein gutes Gespräch zu führen. Aber ich kriege dann die Empfehlung, ich muss dabei cool bleiben. Ich muss da einigermaßen kontrolliert bleiben. Wenn man jetzt immer diese Figur, das ist so eine Art Sozialfigur, die da mal aufgerufen wird, der Onkel, wenn er jetzt total ausrastet und da rumpöbelt, also das steht doch in einem dieser Bücher, wenn der andere nur rumpöbelt, dann muss man selber gelassen bleiben, sachlich bleiben. Vielleicht auch mal kritische Nachfragen stellen. Aber, das kommt auch immer wieder in diesen Büchern vor, man muss halt auch Fragen stellen nach dem Motto, wie kommst du denn zu dieser Meinung? Was treibt dich denn eigentlich um? Hast du vielleicht zurzeit Probleme, die dich irgendwie belasten und deswegen projizierst du das auf die Politik oder sowas? Das heißt also, diese ganze Form des politischen Miteinandersprechens bekommt auch sowas Therapeutisches. Wir müssen plötzlich sehen, der andere hat vielleicht Probleme, vielleicht geht er gerade durch eine hässliche Scheidung, dieser rechte Onkel, und das muss ich vielleicht auch irgendwie nachvollziehen können. Und insofern sind das eigentlich sowas wie neue Umgangsformen, die da erprobt werden, empathisch sein, rational diskutieren können, sachlich cool bleiben, die da so uns vorgelegt werden in diesen Büchern. Ich habe mir dann überlegt, dass dieses ganze Material sowieso zeitgenössische Verhaltenslehren gelesen werden können.
Du triffst da einen richtigen Nerv bei mir und auch, ich sag jetzt mal, bei meiner Community. Ich stelle nämlich immer, bevor ich ein Interview habe hier im Podcast, an meine Instagram-Community so einen Fragesticker, dass die auch Fragen an meine Gäste und Gästinnen stellen können. Und ich selber hatte vor wirklich 2 bis 3 Wochen diesen Fall, dass in meinem engeren Umfeld jemand, der mir am Herzen liegt, plötzlich etwas Populistisches, Rassistisches gesagt hat. Und ich habe meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, das, was du sagst, ist rassistisch. Und das Ganze ist natürlich eskaliert und hinterher habe ich mich gefragt, ich bin doch Journalistin, ich bin doch auch Wissenschaftskommunikatorin, ich weiß doch eigentlich, wie man sowas rational führt. Es kam dann eine andere Person quasi dazu, die geschlichtet hat, weil ich eben dabei geblieben bin zu sagen, nein, das ist rassistisch in diesem Fall oder auch klassistisch und es ist doch wirklich auch mein Thema, mit dem ich mich befasse, das würde ich gerne besprechen. Und diese Person hat dann aber mich so angegriffen, also hat mich direkt angegriffen, so nach dem Motto, war dann persönlich beleidigt, da musst du dir halt einen anderen Job suchen, du stehst nicht richtig im Leben. Und ich weiß ja, dass das so Argumente sind, die man definieren kann. Ad hominem Argument, ja. Strohmann Argument. Also all diese Dinge, ich weiß das und trotzdem konnte ich nicht cool bleiben. Und ich habe dann hinterher natürlich gegoogelt, wie man damit noch besser hätte umgehen können, um auch hinterher für mich zu gucken. Das liegt mir natürlich voll am Herzen und ich möchte mit dieser Person auch künftig nochmal eigentlich das Gespräch dazu suchen, damit besser umgehen. Was sagst du denn jetzt, wenn du sagst, es gibt diese Literatur? Weil auch die Community hat dann gefragt, ja, wie geht man denn jetzt damit um, wenn jemand im engeren Umfeld was Populistisches oder was Rechtes sagt.
Ja, das ist eine verdammt schwierige soziale Situation. Ich glaube, das muss man erstmal begreifen, dass wir viele soziale Konflikte nicht nur über rationale Argumente lösen können. Ich habe in diesem einen Text auch zu diesem Material auch gesagt, naja, da kommt so eine Art popularisierte Version des nochmal eben schon zitierten Habermas. Ne? Also wir lösen alles über rationale kommunikative Vernunft. Haha, ja, das funktioniert nicht. Und ich hatte auch mal ein Streitgespräch, da sagte mir meine damalige Freundin, ja, ist doch Whataboutism. Und da bin ich total an die Decke gegangen, weil diese Verschiebung vom eigentlichen Streit zu dieser Metaebene, ne? Also zu sagen, ja, okay, dieses Argument ist doch jetzt ad hominem. Da flippt man ja aus, weil man eigentlich immer noch gar nicht auf der Metaebene, sondern inhaltlich ein Streit ist. Und insofern sind diese Dinge, die dann so gelehrt werden und die uns so als Tipps gegeben werden, auch manchmal wahnsinnig kontraproduktiv in der Situation. Ich fand das ganz interessant, dass du gesagt hast, naja, ich habe dann das Argument als das benannt, was es ist, rassistisch-klassistisch. Das ist, glaube ich, schon mal ein erster richtiger Schritt, denn wenn man sich diese Literatur dazu anguckt, aber auch wenn man sich anguckt, was so Sozialpsychologen dazu schreiben, dann ist oft das Problem, dass wir eigentlich nicht die Person als Gegenüber, als Person jetzt dann kritisieren oder angreifen sollen. Also wenn du jetzt gesagt hast, du bist aber Rassist, du bist aber ein Klassist, dann wird das vielleicht noch schneller eskaliert.
Die Person hat dann aber verstanden, ich hätte gesagt, dass sie Nazi ist, genau. Obwohl ich das nicht gesagt habe. Ich habe definitiv gesagt, das ist rassistisch.
Ja, aber jetzt muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich habe ja eben schon gesagt, Habermas spricht manchmal wie im Universitätsseminar. Für viele Menschen ist halt so eine Diskussion auch wahnsinnig schwierig. Also wann haben wir das denn gelernt? Ich könnte jetzt über das deutsche Schulsystem und Bildungssystem lange sprechen, aber wann haben wir denn mal gelernt, politische Debatten zu führen, ohne dass sie irgendwie schnell hitzig werden? Es gibt wenig Räume. Auch in Familien wird, glaube ich, ist meine Vermutung, vielleicht ist das auch eine Projektion, wenig politisch diskutiert. In vielen Familien kommt Politik überhaupt nie vor. Nie. Und ich glaube, dass das auch eine fatale Wirkung hat, diese Indifferenz. Also das, was wir so als Privatismus bezeichnen in der politischen Philosophie. Wenn Leute sich nur noch als private Menschen sehen, aber nicht als Bürgerinnen und Bürger. Das heißt also, es war jetzt ein kleiner Umweg zu sagen, wir haben das auch nicht so richtig gelernt oder vielleicht sogar manchmal auch verlernt. Ne? Und wenn dann jemand sagt, das ist aber ein rassistisches Argument, kommt bei der Person dann an, ich bin aber kein Rassist, was soll das? Und die Ebenen zu trennen, fällt uns unheimlich schwer. Und es fällt uns bei bestimmten Themen auch so schwer, weil die ja schon so aufgeladen sind. Also weil wir ja schon ganz schnell glauben, den Subtext des anderen herauszuhören. Das ist so wie bei einem Ehestreit. Man denkt so, jetzt sagst du doch wieder das, meinst du doch eigentlich. Und da rauszukommen ist unglaublich schwer. Ich habe da auch keine Patentrezepte. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch diese Bücher alle angeguckt, weil mich interessiert hat, was schreiben die denn? Aber eigentlich sind das dann oft ganz komische Trivialitäten, bei denen man sich denkt, ja okay, das wird doch niemals so funktionieren. Klar, man kann cool bleiben, sachlich bleiben. Aber das Witzige ist, diese Sachlichkeit kann das Gegenüber ja auch noch aufregen. Nach dem Motto, warum bleibst du denn so cool? Das kann ja alles in die Hose gehen. Ich würde deswegen dafür plädieren, in diesen Situationen immer zu schauen, was gibt die Situation gerade eigentlich her? Bringt es das jetzt wirklich zu politisch zu diskutieren? In diesen Büchern finden wir das auch und ich selber muss gestehen, ich habe auch schon diese Erfahrung gemacht, manchmal hilft es dann doch wieder von der politischen Debatte zurückzugehen zu, keine Ahnung, Smalltalk oder anderen Themen, die vielleicht ein bisschen unverfänglicher sind, damit man die soziale Beziehung rettet. Das heißt jetzt nicht, der politische Konflikt ist weg, aber man muss ja gucken, was gewichtet man mehr? Ist es mir jetzt die Freundin oder der Freund mir so lieb, dass ich mir denke, okay, jetzt spare ich das mal aus oder eben nicht? Ich würde tatsächlich auch dabei bleiben, naja, man muss vielleicht so ein bisschen der Situation entsprechend adäquat reagieren. Ich glaube auch, es macht einen Unterschied, ob ich vielleicht mit einer Person diskutiere, die Zeitung liest, studiert hat vielleicht sogar oder vielleicht Parteimitglied ist oder eben nicht. Also das sind ja alles Dinge, die muss man alle berücksichtigen. Insofern merkst du, ich laviere so ein bisschen rum, weil ich habe kein kluges Rezept im Kopf, was man da sagen kann.
Aber das kann ja auch hilfreich sein, dass es vielleicht dann doch nicht das eine Rezept gibt, weil man sich sonst wie so ein Trottel fühlt, der nicht weiß, wie man das dann richtig lösen kann. Und manchmal ist man eben einfach emotional vielleicht, wenn auch die Person einem was bedeutet.
Ja, manchmal hilft sogar auch die alte gute Technik, die witzigerweise sogar eine bürgerliche Technik ist, Gesprächsabbruch und rausgehen.
Das war dann am Ende auch kurz so.
Ja, das ist dann bitter, aber manchmal ist das wirklich, ja, das meinte ich gerade. Ich wäre aber auch vorsichtig damit, jetzt dafür zu plädieren, zu sagen, dann spreche ich es manchmal gar nicht an. Ich glaube wirklich, dass wir auch lernen müssen, politische Debatten zu führen. Also da kann man immer, das ist dann immer so dieses Totschlagargument, politische Bildung und in der Schule müssten die, es bräuchte ein Schulfach, jeder will ja mal ein eigenes Schulfach. Aber ich glaube wirklich, dass das Dinge sind, die wir alle ein bisschen lernen müssen. Und trotzdem glaube ich, dass vieles auch einfach über lebensweltlichen Alltag geht. Also im Sportverein trainiert man dann vielleicht auch mit jemandem, der völlig krude politische Ansichten hat. Man versteht sich aber trotzdem mit dem. Ich kann auch ein Bier trinken gehen mit einer knallharten Linkspopulistin oder einem Rechts. Also man mag sich trotzdem. Also vielleicht darf man dann, ausgerechnet ich als Politikwissenschaftlerin sage das, vielleicht darf man dann manchmal auch Dinge nicht überbewerten. Aber das kann ich natürlich auch sagen, aus einer gewissen Entspanntheit heraus, aus einer bestimmt privilegierten Situation. Wenn man sagt, ja, manchmal muss das Gespräch abbrechen und rausgehen. Das sagt sich natürlich leicht, wenn man die Person ist, die von diesen ganzen Ressentiments, von diesem Hass, von dieser Wut auch betroffen ist. Ne? Also das ist auch eine gewisse Coolness, die dann in diesen Büchern vorkommt, muss man sich auch fast erlauben können. Es gibt witzigerweise ein Gegenbeispiel, ein Buch von Hasan Kasim, diesem Journalisten, der sagt, ich reg mich da total auf. Das sind einfach, Verzeihung, Arschlöcher, da muss man doch reagieren. Der natürlich eine andere Perspektive hat, weil er permanent angegriffen und attackiert wird. Ne? Insofern meine ich ja, so eine Entspanntheit ist auch wieder die Frage, wer interagiert da eigentlich gerade? Bin ich betroffen? Werde ich angegriffen? Oder geht es um einen Dritten im Raum? Oder geht es um einen Dritten, der gar nicht im Raum ist, sondern abstrakt, ne? die Ausländer oder sowas? Das ist ja alles auch entscheidend für die jeweilige Bewertung der Situation.
Wir gehen langsam so in Richtung Ende des Gesprächs. Ich würde gerne nochmal den Themenfokus so ein bisschen wechseln und mal Richtung Popkultur kommen. Ein Thema, was ja vielleicht für dich dann auch interessant ist oder wo du so als Forscherin das Glück hast, dir auch manchmal Sachen anzugucken und darüber zu analysieren. Deswegen meine Frage, hast du die Serien House of Cards und Borgen geguckt?
Na klar, ich bin doch Politikwissenschaftlerin, das ist alles ziemlich Material. Und ich gebe gerade in Lüneburg ein Seminar zu politischer Kommunikation, wo wir auch über Serien sprechen, also fiktionale Darstellung von Politik.
Ich habe beide Serien ursprünglich sehr gern geschaut. House of Cards muss man ja sagen, solange bis dann die Vorwürfe gegen Kevin Spacey zu Machtmissbrauch kamen. Kurz um alle Hörenden abzuholen. Bei House of Cards geht es ja zunächst um einen fiktiven amerikanischen Politiker und sein Ziel, Präsident zu werden. Während Borgen eine dänische Politserie ist, wo wir eine Frau begleiten, die dann sehr plötzlich Premierministerin des Landes wird. In beiden Serien gibt es die sogenannten Spin-Doctors. Kannst du einmal erklären, was ein Spin-Doktor macht und ob es die in der deutschen Politiklandschaft eigentlich auch gibt oder ist das so eine wilde Idee aus den Writers' Rooms?
Na klar gibt's die. Spin-Doctors sind diejenigen, die eigentlich das öffentliche Bild eines Politikers und ein bisschen einer Politikerin ein bisschen, naja, mein Böses könnte man sagen, manipulieren, man kann aber auch sagen gestalten oder versuchen, so ein bestimmtes Bild zu erzeugen, dass bestimmte politische Botschaften ankommen, vielleicht auch manchmal in Wahlkampfstrategien so überlegen, okay, wie positioniert man sich angesichts des Bewerber- oder Mitbewerberfeldes, vielleicht auch typisch im amerikanischen Umfeld, wenn es da um Spin-Doctoring geht, dass man vielleicht auch mal ein paar hässliche Indiskretionen über den Gegner verteilt, das kennen wir aus diesen Serien, aber das gibt's natürlich auch in der Politik. Spin-Doktoren gibt es auch in der deutschen Politik, diejenigen, die so Wahlkampfstrategien entwerfen, die zum Beispiel versuchen, so Kernbotschaften zu phrasen, würde man sagen. Also die SPD spricht ja immer vom Wording. Also solche Botschaften, so markige Sätze zu formulieren, das machen eigentlich auch Spin-Doktoren. Spin-Doktoren, manche greifen das sogar ein bisschen weiter, sagen, das sind eigentlich die alle immer so im Hintergrund so eigentlich versuchen, das öffentliche Bild eines Politikers zu zeichnen oder eben zu kontrollieren auch. Das gehört auch ein bisschen zur Politik dazu, muss man sagen. Das darf man jetzt nicht nur wegen House of Cards und Borgen gleich so dunkle Schatten und Macht- und Ränkespiele sehen, sondern na klar, wir sprachen ganz zu Beginn über politische Kommunikation. Wir müssen über die Verflechtung beziehungsweise das Verhältnis von politischem Betrieb und Medienbetrieb sprechen. Da gibt es zum Teil sehr enge Beziehungen. Da gibt es natürlich auch Journalistinnen, Journalisten, die sehr engen Draht haben, kurzen Draht haben zu bestimmten politischen Büros, andere nicht. Wir kennen noch den Satz, da haben wir wieder Gerd Schröder, also gegen die Bild wird man nicht Kanzler. Das ist natürlich alles Form dieses Öffentlichkeits- und Kommunikationsmanagements von Politikern.
Mhm. Ja, ich fand das sehr interessant, weil ich habe Borgen in der Zeit geschaut, als Annalena Baerbock gerade selbst so im Wahlkampf war. Und da hatte man schon das Gefühl, viele Parallelen erkennen zu können, mit denen sie sich spezifisch als Frau dann im Wahlkampf so rumschlagen muss, weil dann immer wieder auf die Familie gegangen wird und was eine Frau überhaupt so machen darf.
Ja, das ist bei Frauen, glaube ich, immer noch so ein Thema, was sehr oft angesprochen wird, wie machen sie es mit den Kindern, kann sie das dann überhaupt? Man muss natürlich bei Annalena Baerbock jetzt interessanterweise erkennen, dass sie das selber ja auch sehr viel thematisiert, ne? Dass sie ja auch als Außenministerin ganz oft sagt, ich als Mutter. Und das eigentlich als politisches Argument einsetzt, als Ressource einer bestimmten politischen Stärke. Ja, klar, wir haben natürlich auch eine Ungleichbehandlung von, also Ungleichbehandlung heißt jetzt, meine ich im Sinne von, die werden anders behandelt von männlichen und weiblichen politischen Spitzenpersonal. Ja, und Borgen bringt das auch nochmal, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Trotzdem, wir haben es hier mit fiktionalen Formaten zu tun. Man sollte sich jetzt auch selbst Washington D.C. nicht die ganze Zeit so als diesen Sumpf vorstellen, wie das bei Kevin Spaceys Auftritten und bei House of Cards so wirkt. Aber ich würde eher sagen, das Interessante an diesen Formaten für mich jetzt wieder als Politikwissenschaftlerin ist ja auch oft, welches Verständnis von Politik vermitteln die eigentlich? Und wenn ich dann manchmal mit politischen oder wenn ich dann mit Studierenden rede, dann glauben die ja wirklich, dass das so ist wie in diesen Serien. Und dann mal wieder zu moderieren, zu gucken, okay, jetzt machen wir mal so einen Reality-Check zwischen fiktionaler Serie und politischem Berlin oder kann auch Brüssel sein oder so. Das macht dann schon auch noch mal den Reiz aus.
Du hast vor wenigen Monaten erst eine Professur in Lüneburg angetreten und diese Stellen sind auch heiß umkämpft, kann man sagen. Die Bewerbungsverfahren, sogenannte Berufungsverfahren, dauern manchmal monatelang. Wie läuft das dann ab? Und für mich natürlich oder für uns Hörenden alle interessant, hat dir da der Studienpreis an irgendeiner Stelle geholfen?
Jetzt musste ich mich gerade sehr zusammenreißen und nicht laut lachen. Diese Berufungsverfahren dauern nicht Monate, sondern Jahre in Deutschland. Okay. Also von Einreichen einer Bewerbung bis hin zur Berufung, bis du den Zettel hast, dass du es bist, vergehen in Deutschland auch gerne mal 2 Jahre. Also das zieht sich. Das liegt aber daran, das kann man jetzt also skandalisieren, sagen, was ist da los? In anderen Ländern geht es viel schneller. Es liegt aber einfach auch an der universitären Selbstverwaltung. Sowas muss halt durch alle Gremien. Und das finde ich natürlich als Professorin gar nicht so schlecht, dass wir uns da einigermaßen selbst verwalten können. Also das vielleicht mal kurz zur Erklärung. Klar, diese Stellen sind rar gesät, gerade zumal in der politischen Theorie. Politische Theorie steht wahnsinnig immer unter Druck, sich zu rechtfertigen, weil es so ein bisschen die Bastion der Geisteswissenschaften in den Sozialwissenschaften ist. Wir machen Philosophie, wir machen Ideengeschichte, wir denken über so normative, sprich Fragen nach, bei denen es irgendwie um gut und böse, schlecht und richtig, falsch oder wahr und solche Dinge geht, die für manche Leute, wir können das jetzt nicht einfach irgendwie so in so Objektivitätskriterien gießen, ne? Und für manche Leute ist das dann eine Provokation. Und insofern gibt es auch Politikwissenschaftsinstitute in Deutschland, die keine politische Theorie mehr haben. Insofern ist diese Stelle, ist so eine Professur für politische Theorie noch mal ein bisschen heiß umkämpfter. Das ist dann schon ein harter Kampf. Also da muss man schon, ich würde jetzt lügen, ne? Wenn ich jetzt sage, ja, schafft man alles. Man muss einfach wirklich hart arbeiten. Und dann gehört, wie bei allen Verfahren, die so hochgradig kompetitiv sind, gehört natürlich auch ein bisschen, gehören die Umstände dazu. Frauen neigen dazu, immer zu sagen, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt. Das wird dann immer, ne, so als weibliche Selbstverkleinerung erzählt. Es gehört aber bei allen so kompetitiven Verfahren ein bisschen Glück dazu. Die Stelle muss passen, das Institut muss einen wollen. Man hat vielleicht ein bestimmtes Forschungsprofil, jetzt wie zum Beispiel meins, was zum Rest der Universität passt. Und dann wird's was oder nicht. Das Einzige, was man in diesem Podcast vielleicht unbedingt sagen müsste, ist, dass die akademische Karriere in Deutschland extrem unplanbar ist und sich immer noch sehr, sehr spät entscheidet. Sie sind ja gerade dran, das zu reformieren. Oder jetzt gibt es schon wieder einen Reformvorschlag, über den man auch lange diskutieren könnte. Das wäre nochmal 2-Stunden-Podcast. Aber sie zerstört einfach auch Biografien, diese Unplanbarkeit. Und vor allen Dingen, dass wirklich sehr, sehr gute Leute mit Anfang 40 dastehen und nichts haben. Das finde ich schon, also ich finde schon die akademische Laufbahn eine, die man nicht zwingend weiterempfehlen kann, sagen wir es so. Und der Deutsche Studienpreis, ob der mir jetzt geholfen hat? Ich würde ja mal sagen, ja. Nicht, weil ich jetzt hier gerade bei der Körperstiftung bin, sondern ich glaube, weil so Preise oder Auszeichnungen für alle Kommissionen, die dann Bewerbungsunterlagen oder auch Universitätsleitungen, die das angucken, die wollen ja eigentlich immer so, naja, so Spezialassets oder sowas. Die wollen ja nochmal so ein paar Besonderheiten. Ob das jetzt Drittmittelprojekte sind, oft ist es schnödes Geld, was man eingeworben hat oder eben auch Preise und Auszeichnungen. Und der Deutsche Studienpreis ist natürlich, weil er auch so präsent ist in der Debatte, weil er so öffentlich ist und weil er auch hoch dotiert ist, das muss man auch so sagen, ist er einer, das ist noch ein Pfund. Das ist noch ein Pfund in der Bewerbung. Insofern würde ich sagen, ja, der hilft. Der hilft bei Bewerbungen auf Professuren.
Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich noch 3 schnelle Fragen. Du darfst auch lange antworten, aber du darfst auch wirklich schnell antworten. Die erste ist bei dir sehr interessant, weil wer deinen Arbeitstag oder deine Arbeitswoche kennt, weiß, du pendelst viel. Mhm. Deswegen die Frage, was darf nach einem langen Arbeitstag in deinem Kühlschrank nicht fehlen? A, frische Zutaten zum Kochen, B, Fertiggerichte oder C, was ganz anderes?
Ja, der Witz ist, dass ich pendel nach Lüneburg. Ich bin 3-4 Tage die Woche in Lüneburg und ich habe in Lüneburg keinen Kühlschrank. Und insofern habe ich eigentlich das Problem, dass ich irgendwie immer an Essen kommen muss, was nicht gekühlt werden muss. Aber eigentlich esse ich tatsächlich ungern Fertiggerichte. Sagen wir es mal so.
Okay, das heißt, du gehst dann doch nochmal raus, oder?
Ja, ich bin wahrscheinlich mit vielen anderen Pendlern in Lüneburg, viele an der Uni pendeln, sind wir gute Gäste in diversen Brauhäusern und Restaurants. Und ich habe ein ganz tolles kleines Restaurant, bei dem ich eigentlich immer jeden Montag Abend sitze.
Zweitens, du darfst in der Zeit reisen und einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin deiner Wahl treffen. Wer wäre das?
Jetzt hätte ich 2 Antworten. Ich würde auf der einen Seite manchmal gerne in die Zukunft reisen und mich fragen, wie die so 2300 auf die Zeit hier zurückgucken und was würde ein chinesischer oder indischer Archäologe über diese Verhältnisse sagen, wenn die das ja ausgraben würden, ne? Oder die Scherben des 21. Jahrhunderts aufsammeln. Das würde mich sehr interessieren, so eine Art Zukunftsreise. Und wenn ich in die Vergangenheit reisen dürfte, dann klingt das jetzt ein bisschen für eine Politiktheoretikerin ein bisschen abgeschmackt, aber ich würde unheimlich gerne mal mit Jean-Jacques Rousseau durch Paris schlendern und mir seine, neudeutsch gesprochen, seine Rants über die Dekadenz Pariser Gesellschaft anhören. Das stelle ich mir unheimlich unterhaltsam vor.
Dann drittens die Frage, wärst du nicht Politikwissenschaftlerin geworden, was wärst du dann vielleicht heute von Beruf?
Das Gute ist, man verdrängt ja dann irgendwann immer mehr die Alternativen, die einem sich gestellt haben. Ich habe mal geliebäugelt mit der Medizin. Also das wäre der alternative akademische Beruf. Ich habe sogar auch mal im Krankenhaus ein Praktikum gemacht. Das hatte ich mir damals noch überlegt. Das hätte ich, glaube ich, auch gerne gemacht. Oder aber wenn, ich glaube manchmal, täte es mir auch gar nicht so schlecht, was mit den Händen zu machen. Gerade so im Gegensatz mit dieser krumme Akademikerrücken und man tippt und sitzt nur vorm Laptop. Manchmal denke ich mir, ich glaube, ich hätte gerne eine kleine Gärtnerei. Ich würde gerne gärtnern.
Okay, also du wärst nicht in die Politik gegangen.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wirklich Politikwissenschaft manchmal einen, das ist jetzt sehr hart, ich glaube, Politikwissenschaft verunmöglicht manchmal aktive Politik.
Verstehe. Und damit sage ich, liebe Astrid, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich anregende Gespräch.
Ja, danke meinerseits. Vielen Dank.
Das war die Folge Listen to Wissen mit Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Astrid Sevi. Auch in der nächsten Folge bleiben wir in der Politikwissenschaft, setzen aber einen ganz anderen Fokus. Ich spreche mit Dr. Kerstin Zettel-Schabbat über Cyberkonfliktstrategien. Warum ist Kerstin wichtig, von Cyberkonflikten statt von Cyberkrieg zu sprechen? Was sind Proxys und inwiefern nutzen autokratische und demokratische Regierungen diese? Und welche Rolle spielen Cyberkonflikte beim Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine? Das hört ihr beim nächsten Mal. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Folge verfügbar ist, dann abonniert Listen to Wissen einfach in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit senden an dsp@körber-stiftung.de. Körber wird dabei mit OE geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körberstiftung. Redaktion Nina Ritter, Isabel Rogge und Friederike Schneider mit Unterstützung von Luna Pugianto. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.